Vielen Dank für dieses Kunststück, ich sag mal so. Ich freue mich heute sehr, hier in Bielefeld wieder zu sein. Zu meiner Person, ich heiße Arthur, ich bin 23 Jahre alt und die meisten von euch kenne ich schon. Wir hatten ja eine Menge zusammen miteinander erlebt in den letzten Jahren mit den Aktionen von Come and See und ich fühle mich hier eigentlich zu Hause irgendwie, weil solche Sachen verbinden miteinander und ich hoffe, da wir letztes Jahr kein Come and See hatten, dass wir wenigstens heute einfach dieses Gefühl des Beisammenseins einfach zusammen wieder haben können, weil wenn wir zusammen rausgehen, wenn wir zusammen das tun, was Gott für uns eigentlich von uns fordert und verlangt, dann schweißt das Bände zusammen und das wird für die Ewigkeit halten. Und lass uns gleich zu Anfang mit dem Wort Gottes starten und lass uns zusammen aufschlagen. Epheser Kapitel 6. Wir lesen dann Verse 10 bis 18. Epheser Kapitel 6. Das ist mein Lieblingsgeräusch, wenn alle ihre Bibeln rausholen. Haben es alle soweit? Ja, gut. Ich lese kurz vor. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl angerichtet habt, euer Haupt behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit denen ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Ich habe schon öfters diese Passagen gelesen und ich habe auch damals von Bernd, kann mich noch erinnern, hatten wir eine super Präsentation mit so einer Rüstung und wir sind da komplett alles durchgegangen, was wozu ist. Aber heute möchte ich mit diesem Text auf etwas anderes hindeuten. Gleich zu Anfang im Vers 11 steht das Wort oder beschrieben die Waffenrüstung. Und was bedeutet diese Waffenrüstung? Und ich habe mal im Griechischen nachgeguckt und das griechische Wort für die Waffenrüstung steht Panopleia. Und die Definition von diesem Panopleia bedeutet, dass eine vollständige und komplette Waffenrüstung oder eine Rüstung stehen muss. Und da wir die Verbindung zu Gottes Waffenrüstung haben, ist es auch eine Verbindlichkeit, dass die komplette Waffenrüstung da sein muss. Wenn ein Teil davon fehlt, ist es dann immer noch Gottes Waffenrüstung? Nein, weil das baut sich alles aufeinander auf. Und wenn etwas fehlt, dann ist eine Möglichkeit, diese Waffenrüstung nichtig zu machen und anzugreifen. Wie gesagt, ganze Waffenrüstung. Ich habe mir mal angeguckt, was sind die Bestandteile dieser Waffenrüstung? Wir lesen Vers 14, Wahrheit und Gerechtigkeit. Vers 15, Bereitschaft zum Zeugnis. Vers 16, Glaube. Vers 17, Heil oder das Wort Gottes. Wenn man das so ein bisschen die Parallelen zieht, dann sind das eigentlich die Grundelemente unseres eigentlichen Glaubens. Und wenn wir einen davon weglassen, was passiert? Wir werden schwach. Wir lassen Raum zum Angreifen. Dann steht in Vers 12, nein, in Vers 11 noch sind wir, da steht hier geschrieben, damit wir standhalten können gegen die Kunstgriffe Satans. Im Griechischen steht für die Kunstgriffe das Wort Methodia. Kennt jemand so ein ähnliches Wort, was wir in Deutsch haben? Bitte? Methode, ja. Und was ist eine Methode oder was könnte das sein? Oder die Definition von dem Wort ungefähr? Vorgehensweisen, Möglichkeiten, genau. Und Hier ist noch beschrieben, die listigen Kunstgriffe Satans. Und wenn wir das wissen, dann kennen wir unseren Feind so ein bisschen näher, richtig? Und das Wichtige daran ist, dass wir wissen ganz genau, dass Satan ein sehr taktischer Mensch ist, Person, Individuum, und dass er alles Mögliche daran versucht, uns von dieser Waffenrüstung hinwegzuführen, weil wenn wir diese Waffenrüstung haben, dann kann uns nichts passieren. Vor allem finde ich ganz wichtig hier in diesen Versen, dass wir lesen hier, dass gewisse, ich gehe mal einen anderen Punkt, oder ich frage mal anders, was wird hier in diesen Texten beschrieben? Steht denn hier Sachen geschrieben, dass wir irgendwelche Kampfstrategien, Taktiken oder irgendwie was irgendwann in der Endzeit haben werden, in der wir uns abwehren müssen, dass wir uns verstecken, Survival-Training? Nee, eigentlich nicht. Steht hier drin, im Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis. Wir kämpfen keinen fleischlichen Kampf, sondern wir kämpfen einen geistigen Kampf. Und mir hat das, ist es im Prinzip, als ich das erste Mal das gelernt habe, ist es für mich so wie so gekommen, die so, wow, ne? Ich kämpfe ja gar nicht irgendwie körperlich gegen irgendjemand wie in einem Boxring oder irgendwie sowas, sondern ich bereite mich auf etwas vor. Wie können wir solche Sachen praktisch auf unser Leben beziehen? Ich will später noch etwas über mein Leben etwas erzählen, dass wir davon lernen können. Im Vers 12 steht dieses Wort, dieser Kampf. Das ist im Griechischen, wird das noch beschrieben als Palai. Und im Englischen wird das noch als beschrieben als wrestle, als richtiger Kampf. Und wenn wir dieses Wort betrachten, dann ist das kein richtiger, kein einfach nur so irgendwie so ein kleiner Streit oder irgendwie etwas, wo wir uns entgegensetzen müssen. Weil wenn dieses wrestle vielleicht in einem amerikanischen Sport kompletter Körpereinsatz und alles, was wir haben, muss dagegen gerichtet werden. Wir haben dieses Wort wird nur zweimal in der ganzen Bibel verwendet. Das erste Mal hier im Epheser Kapitel 6 und in der gleichen Bedeutung, in der gleichen Meinungsweise im Alten Testament, und zwar im 1. Mose Kapitel 32. Wer weiß jetzt ganz frei heraus, was da steht? Ah, okay, dann machen wir es doch auf. 1. Mose Kapitel 32. Ab Vers 25. Und da steht die Geschichte, wie Jakob in die Richtung von seinem Bruder ging. Wir kennen die Geschichte, er hat das Erstgeburtsrecht weggenommen, und dann ist er geflohen, dann hat er 14 Jahre gearbeitet für die zwei Frauen und da hat seine Familie alles aufgebaut und jetzt hört er, dass sein Bruder Esau zurückkommt. Und er hat sich auf den Weg gemacht und hier bis zum Vers 25. Er hat seine Familie hat er gesegnet, er hat sich verabschiedet und ist alleine zurückgeblieben, um seinem Bruder entgegenzugehen. Und in dieser Nacht, wir lesen ab Vers 25, Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht mehr bezwingen konnte, da rührte er seinen Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und hier wird wieder dieses Wort, dieses hier, da rang er mit einem Mann, und das ist genau das gleiche Wort wie in diesem Neuen Testament, im Epheser Kapitel 6. Und das ist die eigentliche Botschaft, die ich heute versuchen möchte, rüberzubringen. Wie oft haben wir es in unserem Leben eigentlich, dass wir haben das in der Lektion durchgesprochen, eine Sünde haben, die uns am allermeisten die Zeit raubt, die uns alles abverlangt, die uns so weit weg von Gott sieht. Wie oft haben wir das? Was können wir dagegen machen? Wir haben gelesen, wir können die Waffenrüstung Gottes anziehen. Aber es ist immer schwierig, an dieser Waffenrüstung festzuhalten. Und durch mein eigenes Studium in der Bibel bin ich dann auch wieder auf eine Geschichte gestoßen über die 10 Jungfrauen. Wir lesen das im Matthäus Kapitel 25. Da lesen wir die Geschichte ab Vers 1 bis 13. Aber ich brauche es ja nicht extra zu wiederholen. Wie oft ist es in unserem Leben so? Ich kann von mir erzählen. Letztes Jahr hat mich ein Freund darauf angesprochen, hat gesagt, du, es gibt ja so eine Organisation, die heißt Europe for Jesus und wir fahren dieses Jahr, würden wir gerne nach Thailand fahren. Ich war da letztes Jahr schon, würdest du gern dabei sein? Ich habe gesagt, okay, ich wollte das schon immer mal machen, aber ja, okay, kann man ausprobieren. Aber das Problem war, ich hatte erstmal kein Geld und das hat sich dann aber auch schnell geklärt, um den Flug zu bezahlen. Und dann stand ich da, so jetzt Januar, Februar. Und wir haben uns schon so lange darauf vorbereitet, aber irgendwie hatte ich so ein Problem. Ich weiß nicht warum, aber über Monate habe ich es nicht geschafft, die Bibel zu lesen. Ich habe Sachen vergessen, die in unserer Kindersabbatschule auswendig gelernt werden und die wir bis ins hohe Alter eigentlich begleitet werden können. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle seinen... ja, und so weiter. Ne? Bisschen aufgeregt. Aber solche Sachen, die waren weg. Und ich habe immer wieder gebetet, Gott, was ist da los? Ich weiß nicht. Ich habe es noch nicht mal geschafft, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Und ich war am Boden eigentlich. Ich konnte einfach nicht mehr weiter. Und das ging über Monate. Und ich wusste ganz genau, okay, es ist schon Juli. Im August fliegen wir. Ne? Und dann kam noch dazu, dass ich war letztes Jahr im Januar bin ich mit meiner Ausbildung fertig geworden und dann wurde ich eingestellt und mein Arbeitgeber hat gesagt, ich brauche dich unbedingt und ich werde dich in eine Position setzen. Er hat mir den Himmel von oben runter versprochen. Und ich habe das auch gehabt. Du wirst niemals gekündigt. Im Mai sagt er, Arthur, ja, es ist wirtschaftlich sehr schlecht in dieser Situation und hier und da. Obwohl er mich so doll braucht. Und ich habe das auch gesehen, dass die Situation in der Firma so war, dass sie mein Know-how und meine Ausbildung, ich war der Einzige, ich bin Betriebselektriker, fehlte einfach. Gut, ich habe gesagt, wenn du das möchtest, dann gehe ich halt, kann ich halt nichts für. Aber Gott hat für mich einen Plan vorbereitet, das habe ich aber erst später gesehen. Und ich stand da, ne? Er hat mir, weil er mir so viel versprochen hat, wir hatten Festvertrag, wir hatten alles. Ich ziehe aus von zu Hause, ich kaufe mir ein neues Auto und stehe da, toll. Und dann noch in dieser ganzen Last, ne? Und dann gekündigt noch werden. Und dann sagt Gott trotzdem zu mir, kannst du dich noch erinnern? August, Thailand. Und ich habe mir auch nur gedacht, Thailand? Wie das? Ich habe noch nicht mal die Bibel in die Hand gehalten. Und dann soll ich anderen Menschen von dir erzählen, obwohl ich selber keine Ahnung habe? Und Gott hat gesagt, mach weiter. Achte darauf und gib alles. Und das Einzige, was ich machen konnte, ist dieses Festhalten an Gott. Dieses Palai. Und es wurde noch schlimmer. Ich habe natürlich schon Urlaub beantragt und allem drum dann. Ich bin in eine andere Firma reingekommen. Und ich hatte dort keinen richtigen Vertrag, eigentlich gar keinen. Das heißt, ich habe auch nur die Stunden bezahlt bekommen, die ich auch gearbeitet habe. Ich hatte keinen Urlaubsanspruch, nichts. So, und jetzt heißt es, erstmal sind wir zum GYC nach Österreich gefahren und dann wäre Thailand dran. Und jetzt stehe ich wieder vor der Sache. Ich werde jetzt einen Monat nicht zu Hause sein. Ein volles Gehalt werde ich nicht bekommen. Wer bezahlt meine Rechnungen? Und ich stand wieder vor der Frage, Gott, Deins? Meins? Meins? Deins? Ich weiß es nicht. Aber ich kriege das nicht hin. Ich war am Boden, ich war fertig, ich konnte gar nichts mehr. Auf der Arbeit war ich nur noch total unkonzentriert. Aber trotzdem hat Gott gesagt, mach weiter, geh weiter voran. Und ich habe Gott gesagt, Gott, wenn du das möchtest, dann bezahl das, es ist dein Geld. Dann führe du mich, weil ich kann es nicht. Und dann habe ich mich einfach ins Auto gesetzt. Wir haben unsere Klamotten gepackt, wir sind runter nach Österreich gefahren. Wir hatten so ein gesegnetes Wochenende, das hatten wir schon lange nicht mehr. Motivierende Predigten von anderen Missionaren, von anderen Pastoren. Wir konnten unsere Projekte vorstellen mit Glow. Wir haben Leute kennengelernt. Er hat mich einfach so gesegnet, aber trotzdem habe ich es nicht geschafft, wieder in die Bibel reinzugucken. Und jetzt sind wir am Flughafen und wir setzen uns in den Flieger rein. Es ging mir gut. Ja, dann haben wir noch uns ein bisschen unterhalten und dann schliefen schon die ersten ein. Und ich hatte meinen Rucksack dabei. Und ich machte auf und ich dachte, holst du Kopfhörer raus, hörst ein bisschen Musik. Und dann habe ich meine Bibel drin gesehen. Ich habe sie einfach genommen und ich habe einfach zu Gott gebetet. Du hast mich jetzt hier in diesen Flieger gesetzt. Du hast alles vorbereitet. Ich weiß nicht, was in den nächsten Monaten passieren wird. Ich weiß nicht, wie schwer es sein wird. Aber wenn es dein Wille ist, dass ich weiter hier bleibe. Ich meine, du kannst den Flieger auch anhalten, zurückschicken, was weiß ich, Notlandung oder keine Ahnung. Meine Fantasie geht meistens ganz schön weit. Aber Gott hat gesagt, der Flieger wird ankommen, keine Sorge. Und ich habe die Bibel aufgemacht. Ich habe einfach angefangen, wieder zu lesen. Und ich, immer wenn ich schwere Zeiten habe, blicke ich auf diese Zeiten zurück. Und ich weiß ganz genau, dass Gott mich wieder, und wenn es in den nächsten Flieger ist, oder wenn es ins Auto, wenn er mich ins Auto setzt, er wird mich genau dahin führen, wo ich sein muss. Und wir sind gelandet in Thailand und wir hatten die ersten 3 Tage, sind wir in Bangkok geblieben. Wir mussten noch weiter ins Landesinnere, zur Grenze nach Burma. Und dort waren unsere Gemeinden, in denen wir die Predigten, Predigten halten durften. Und wir hatten erst einmal 3 Tage Zeit, um uns erstmal einzuleben, so ein bisschen und vorzubereiten. Und ich habe immer noch gedacht, okay, jetzt bin ich hier, aber ich weiß immer noch nichts. Ich habe ein paar Probethemen hatte ich gehabt und meine ganzen Notizen und ich habe die ganze Zeit versucht, mir das durchzulesen, mir das anzueignen und das Allerbeste kommt ja noch. Unsere Übersetzer, die konnten natürlich kein Deutsch. Das heißt, nicht nur, dass ich erstmal keine Predigt erstmal bis dahin jemals vorbereitet habe, sondern dass ich noch ein Thema vorbereiten musste und dann noch in englischer Sprache. Jetzt stehe ich da in meinem gebrochenen Englisch. Später habe ich herausgefunden, die aus Thailand, die Übersetzer, die konnten auch nicht wirklich besser Englisch. Die meisten zumindest. Und dann haben wir auch später gehört, wir sind dann mit einem Nachtbus sind wir nach Maswat gefahren und haben dort dann auch unsere Gemeinden, unsere Orte kennengelernt, wo wir hin sollten. Und wir steigen bei Joe ein, bei unserem Fahrer. Der ist uns sehr ans Herzen gewachsen. Und wir sind losgefahren und ich durfte in das Dorf Timo. Und wir mussten knapp 1,5 Stunden dorthin fahren und das war im tiefsten Dschungel. Wir mussten die Berge hochfahren. Ich habe mir gedacht, dieses Auto, das kommt da gar nicht hoch. Aber es hat es geschafft. Und dann sind wir da oben angekommen und der Fahrer konnte nicht weiter, weil die Regenzeit gerade war und die Straßen, die waren so kaputt. Das heißt, wir mussten immer zu Fuß dann noch knapp 20, 30 Minuten gehen durch den Dschungel. Wir gehen dahin, wir lernen den Prediger kennen, wir lernen die Gemeinde so ein wenig kennen. Und dann kommt auch der erste Abend. Ich stehe vorne mit meinen Notizen und ich konnte einfach nicht, ich wusste nicht, was ich mache. Ich habe vorher gebetet, ich hatte noch Zeit gehabt. Meine Begleiterin, die Anna, die hat erstmal eine Kindergeschichte erzählt und dann hat sie noch also diese Health Lecture, also die Gesundheitslektion gemacht und ich stehe und ich bete ganz ehrlich, Gott, ich kann gar nichts. Was soll ich denn machen? Und ich hatte meine Notizen, ich habe mich einfach an den Notizen festgehalten. Ich wusste gar nicht, was ich geredet habe. Der Übersetzer hat fleißig gepredigt und die Leute, aha, Und am Ende dachte ich mir, boah, was übersetzt der da? Und ich hatte immer noch meine Notizen in der Hand, so einen Block hatte ich gehabt, ich habe mir alles hier schön aufgeschrieben, ne? Alles perfekt mit einer Präsentation, hundertprozentig, aber ich stand wirklich so und habe nur vorgelesen. Die Leute haben mich ein bisschen komisch angeguckt, aber ich meine, das ist ja ein Weißer, die sind alle sowieso komisch. Und Anna sagte mir, Arthur, pack die Notizen weg, die binden dich zu sehr ein. Und ich so, ja, aber ich weiß doch nichts. Arthur, pack die Notizen weg. Okay, nächsten Abend, ich bereite mich vor, wieder Notizen, ich schreibe mir alles auf und wieder stehe ich vorne. Aber ich hatte schon ein bisschen, meiner Erkenntnis nach, war ich schon so ein bisschen besser daran. Anna sagte mir, pack die Notizen weg. Ich will nicht, dass du morgen predigst mit den Notizen. Dann haben wir aber getauscht, da habe ich die Kindergeschichte gemacht und die Gesundheitslektion und dann hat sie gepredigt und sie ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, Arthur, ich werde nicht einmal mehr predigen, das machst du jetzt. Weil sie stand genauso vorne. Und ich so, nein, wir hätten es doch wenigstens jeden Abend abwechseln können. Nein, Arthur, du musst predigen. So, das heißt, Freitagabend war die erste Predigt, dann Sabbat Vormittag Gottesdienst habe ich auch noch gepredigt und dann Sabbatabend hat Anna gepredigt und dann kam noch so das i-Tüpfelchen, so der Crush nochmal oben drauf. So, wir fahren jetzt jeden Morgen noch ins Flüchtlingslager und dort werden wir jeder noch zwei Predigten halten. Oh nein, ich dachte mir, wie soll ich das denn hinkriegen? Wir setzen uns alle in den Bus, wir hatten 2 Stunden Fahrt, das heißt morgens um 6 aufstehen, frühstücken, 2 Stunden fahren und dann hatten wir wenigstens noch die Zeit, uns vorzubereiten. Jan hat, er war im Prinzip unser Teamleader und er hat gesagt, ich habe ihm gesagt, was soll ich machen, Jan? Ich habe keine Ahnung. Er so, weißt du was? Nimm mal diesen Vers. Bau darauf auf. Zum Beispiel Jeremia 1, Vers 3 oder irgendwie was. Und wir haben jedes Mal, konnten wir uns irgendwie vorbereiten. Und 2 Stunden lang habe ich meinen Predigten, Gott hat mir einfach zu mir direkt gesprochen. Er hat gesagt, das kannst du sagen, das kannst du sagen, das kannst du sagen. Und wir waren in diesem Flüchtlingslager. Und ich habe einfach gesehen, wie schlimm es eigentlich da ist. Die Menschen sind da eingepfercht, direkt an der Grenze zu Burma. Soldaten kommen, das ist, wenn man da hinkommt, da ist so ein riesiger Berg direkt an der Grenze. Das sind bestimmt 200 Meter, steile Klippe. Und Soldaten kommen trotzdem noch runter von Burma, begeben sich in diese Flüchtlingslager und fangen wild drauf an zu morden. Verschwinden wieder auf die Berge, hinter die Grenzen, das ist denen völlig egal. Der thailändischen Regierung heißt es, für die heißt es dann, okay, haben wir weniger Mäuler zu stopfen. Ne? Und natürlich laufen die nicht hinterher in den Dschungel und fangen da irgendwelche fremde Soldaten an zu jagen. Ne? Und in diesem Dreck zusammengepfercht, ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Und dann sind wir zu dieser Schule gekommen und vor mir auf dem Boden sitzen da bestimmt 80, 90 Jugendliche. Und ich dachte mir auch nur so, was erzählst du denen jetzt? Aber ich habe einfach zu Gott gebetet und ich habe gesagt, Gott, ich will mein Bestes geben. Ich will alles in deine Hand dir geben. Weil wenn ich zurückkomme nach Deutschland und ich weiß ganz genau, ich habe nicht alles und nicht mein Bestes gegeben, dann werde ich mir das mein ganzes Leben nicht verzeihen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ob ihr das einfach mal, ob Kindersabbatschule oder etwas anderes, aber wenn so eine ganze Klasse vor euch sitzt, ne, so richtig Studenten eigentlich, und sie hören dir zu und möchten richtig was lernen. Okay, eine Predigt ist wieder ein bisschen was anderes, aber und dann sitzen die alle mit solchen großen Augen und gucken dich an. Was erzählt er denn jetzt? Und ich habe über Josef geredet. Ich habe für uns eigentlich über Kindergeschichten erzählt. Und auch über mich selber. Aber diese Jugendlichen, die haben das aufgesaugt wie Schwämme. Ich bin dann irgendwann darüber zu Themen gekommen, zum Beispiel wissenschaftliche Sachen. Einfach nur, um was zu wissen. Ich habe einfach gefragt, wisst ihr denn, was ein Flugzeug ist? Nein, wissen sie nicht. Und dann habe ich das denen auf die Tafel gemalt. Und ich habe den Sachen einfach, die für uns eigentlich gar nichts sind, ne, habe ich denen beibringen können. Und es hat mir so Spaß gemacht. Also ich kann noch mal unseren Tagesablauf sagen. Morgens aufgestanden, 6, gefrühstückt, 2 Stunden gefahren, 2 bis 3 Predigten gehalten, zurückgefahren, schnell umgezogen, irgendwas anderes angezogen, kein Mittagessen. Doch, hatten wir Mittagessen? Doch, wir hatten Mittagessen, ja, genau. Wir haben zu Mittag gegessen und dann sind wir zu unseren Gemeinden gefahren. Das 1,5 Stunden. Dort haben wir dann Hausbesuche gemacht. Und das Lustige war, wir hatten mehr Kinder als Erwachsene bei uns. Und ich habe mir auch dann so gedacht, voll komisch eigentlich. Ich meine, das sind ein bisschen schwierigere Themen und wäre eigentlich doch ganz gut, wenn mehr Erwachsene da sein würden. Aber die Kinder, die waren auch schon 2 Stunden vorher da. Wir haben uns zusammen mit ihnen hingesetzt. Wir haben einfach Lieder denen beigebracht. Unser Übersetzer konnte gut Gitarre spielen. Und wir haben einfach zusammen mit den Lieder gesungen. Und es wurden immer mehr und immer mehr Kinder. Aber ich habe trotzdem dann zu Gott gebetet. Gott, wenn dein Wille ist, dass die Kinder hier sein sollen, dann schick noch mehr. Und es wurden noch mehr Kinder. Und wir haben immer am nächsten Abend Fragen vom Vorherigen gestellt. Und wenn die Fragen richtig beantwortet worden sind, wir hatten so kleine Spielsachen mit, haben wir die dann geschenkt. Bei den Hausbesuchen haben wir dann gesehen, okay, dieses kleine Kind war auch da, die hat so eine kleine Katze gehabt. Und dann haben wir mit den Eltern geredet und der Vater kommt zu mir, war die bei euch? Ja, die war höchstwahrscheinlich, ne, weil ne, haben wir ja gesehen. Und dann sagt sie, ja, voll komisch, meine Tochter ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, ich soll aufhören zu rauchen und trinken soll ich auch nicht mehr. Und ich habe deswegen, ich habe ganz genau gewusst, warum die Kinder da waren. Die sind ohne Scheu, ohne Angst nach Hause gelaufen und haben gesagt, Mama, Papa, ich habe das und das gelernt und ihr dürft das nicht machen. Es war eine viel bessere Botschaft, als wenn ich das denen erzählen würde. Weil ich meine, so ein kleiner weißer Mann kommt von Ferne her, erzählt mir was und verschwindet wieder. Aber wenn das eigene Kind zu einem kommt, ist wieder eine ganz andere Sache. Aber kein Abendessen und dann zurück nach Hause. Wir waren knapp 10, 11 Uhr im Hotel. Wir waren müde, wir waren fertig. Die ersten 2, 3 Tage ging das noch so. Wir hatten dann noch eine Nachbesprechung gehabt, so, sozusagen. Wir haben uns einfach zusammengesetzt, Erfahrungen ausgetauscht. Und das jeden Tag. Und es wurde immer mehr. Und wir haben mehr Leute besucht zu Hause. Und es waren so Probleme da mit unseren Übersetzern. Die konnten nicht immer da sein. Wir hatten sogar manchmal so gebetet, dass überhaupt bei den Vorträgen einer da war. Und Gott sei Dank, bei jedem Vortrag war auch immer jemand da. Und am Freitag war ich alle. Ich habe gesagt, ich habe keine Kraft mehr. Und genau da war diese Situation, wo ich Gott mehr vertrauen musste. Wir fahren wieder, morgens sind wir zum Flüchtlingslager gefahren. Und dann, ich als Adventistenkind, viele von uns kennen das, ja, dann heißt es, erzähl über dein eigenes Glaubenszeugnis. Ich so, was soll ich denn erzählen? Ich bin geboren als Adventist, ich bin schon immer Christ gewesen und toll, fertig. Ich so, ja, was mache ich denn da jetzt? Und dann habe ich noch einen Vers gekriegt, das war, glaube ich, Jeremia, wir können das ja mal aufschlagen. Ja, Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich in deinem Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zu Propheten für die Völker und habe dich bestimmt. Und ich hatte diesen Vers und ich war immer ganz gut da drin, so ganz, oder bin es immer noch, ganz komplizierte Gebilde zu machen. Wir hatten 5 oder 6 Klassen und dann 3 Sessions. Und die mussten immer ausgefüllt werden. Und ich habe dann mit jedem gesprochen aus unserem Team. Und du kannst dort predigen und dann machst du das und dann der dort. Und dann habe ich das so geschoben, dass ich nicht predigen musste. Und ich, Donnerstagabend, morgen früh musst du nicht predigen. Ich habe das Jen erzählt, mein kompliziertes Gebilde, aber ganz einfach ausgedrückt. Er guckt mich an. Bist du dir sicher? Ich so, ja, die haben alle zugestimmt und alles ganz gut. Nein. Ich so, wieso nicht? So, Helen Hall hat gesagt, sie ist nämlich mit die Schulleiterin, sie kommt aus Australien und sie ist auch so eine etwas kleinere Frau, ganz dünn, aber mit sehr starkem Charakter. Und er kommt zu mir und hat gesagt, Helen told me, this big guy have something to say. Also, dieser große Kerl hat etwas zu sagen. Und ich habe mir nur gedacht, oh nein. Ich war körperlich am Ende. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und in diesen 2 Wochen, wo ich da war, ich hatte wirklich jede einzelne Minute nur beten können, weil ich meine, ich bin nicht körperlich der Schwächste und auf dem Bau und meine eigentliche Arbeitsweise ist eigentlich nicht sehr angenehm und ich bin das eigentlich gewohnt. Aber diese 2 Wochen haben mich fertig gemacht. Und dann dieser Freitag. Und ich stehe da und dann, okay, ich habe wirklich diesen einen Vers. Mach was daraus. Und ich habe wieder nur gesagt, Gott, ich kann nicht. Und ich war mit Martin dann beim Vortrag. Er hat den ersten Vortrag gehalten. Und dann wurden die Klassen gewechselt. Und dann sollte ich den zweiten Vortrag halten. Und da kam noch extra noch drauf, das war diese Troublemaker-Gruppe. Also diese, diejenigen, die am meisten Probleme gemacht haben. Das haben sie sich in den letzten Monaten und Jahren haben sie sich angefangen, Gangs zu bilden in den Schulen. Auch angefangen mit Drogen die Schulen zu zerstören oder teilweise. Und dann stehe ich da wieder und sage, Gott, was soll ich machen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich packe meine Notizen wieder aus. Martin predigt und ich schreibe mir jedes Wort für Wort auf. Und dann werde ich genau das Gleiche sagen. Und Gott sagte mir, nee, so nicht. Und ich sitze da mit schon fast Blut geschwitzt und ich so, was soll ich machen? Ich kann nichts. Martin kam zu mir und sagte, Arthur, das Einzige, was du machen kannst, ist zu beten wie Simson. Und ich konnte auch nur beten wie Simson. Ich hatte auch nicht viel Zeit. Die haben mir das Mikrofon in die Hand gedrückt, die mir Übersetzer in die Hand gedrückt. Ich habe die Augen geschlossen. Ich habe gebetet. Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ich habe meine Augen wieder aufgemacht, ich war wieder auf dem Boden, habe gekniet und 8 junge Menschen haben sich für Jesus entschieden. Vor allem von diesen Jungs, ich habe ganz genau gesehen, das waren die Coolen, die hatten nicht voll die Schuluniform an, die saßen da in der Ecke. Und dann kam mir alles wieder in die Erinnerung, kam mir wieder alles, wie ich die Predigt, was ich da gesagt habe. Gleich zu Anfang, okay, in Deutschland bin ich jetzt in der Durchschnittsgröße und ich habe zur Schule einfach gleich einen Aufruf gemacht. Wer von euch denkt, dass er größer ist als ich? Und alle so, oh, toll, geil. Dann haben so einen jungen Mann rausgerufen, ne, und er war der Größte aus der ganzen Schule. Ich so, okay, schon etwas größer, kommt nach vorne, er kommt zu mir, geht mir bis zur Schulter. Wir haben auch noch Fotos mit den ganzen Lehrern und dann sieht man ganz genau die Fotos mit mir und ohne mich. Und das war auch ein junger Mann aus dieser Gang. Und natürlich haben die gleich dadurch im Prinzip eine Verbindung aufbauen können. Und 4 oder 3, ich weiß nicht genau, sind von dieser Gang nach vorne gekommen und haben ihr Leben Jesus übergeben. Und ich konnte nur einen Aufruf machen. Und alle, die aufgestanden, die hatten alle Angst, die wollten nicht aufstehen. Und dann sind 1 oder 2 aufgestanden. Die mussten alle nicht nach vorne. Einfach nur sich ihr Leben Jesus übergeben. Und ich habe die Augen aufgemacht und dann standen da 2. Und dann habe ich gesagt, seht ihr, das sind die Helden. Denen ist es egal, was ihr denkt. Denen ist es wichtig, was Gott für sie bereithält, dass sie ihr Leben ihm geben. Und es sind auf einmal die 2., 3., 4., 5. Und irgendwann stand der halbe Raum. Und dann habe ich einen Aufruf gemacht zur Taufe. Und dann standen diese alle mit mir in diesem Matsch und Dreck. Es war mir völlig egal. Haben uns hingekniet und sie haben sich für Gott entschieden. Und warum das Ganze? Weil ich nichts anderes machen konnte, als einfach mich festzuklammern. Jakob hat gegen diesen Gesandten, gegen diesen Engel gekämpft. Er hat einfach gemerkt, dass er keine Chance mehr hatte. Und was hat er gemacht? Er hat sich festgeklammert. Und er war so stark, der Engel, der hat mit einem Handgriff sein Hüftgelenk ausgerenkt. Jakob hat gesagt, ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest. Und ich habe einfach Gott einfach nur so gedankt, diese Erfahrung einfach mit ihm zu haben. Dieses 2 Wochen, ich glaube einfach dran, diese 2 Wochen ohne Sünde, diese 2 Wochen einfach Verbindung mit Gott. Und Gott hat mein ganzes Leben durch diese 2 Wochen einfach verändert. Und dieses Festhalten, ich werde das niemals vergessen. In den letzten Wochen und jetzt speziell in der letzten Woche, Es war für mich so schwer. Ich wusste schon vor Wochen, dass sie die Predigt halten sollte. Und ich wusste nicht, was ich tun soll, was ich reden soll, was ich sagen sollte. Ich meine, wenn man schon die Möglichkeit hat, dann will man auch sein Bestes geben. Und wieder diese Kämpfe. Und ich konnte wieder nur einfach mich an Gott festhalten. Und einfach darauf vertrauen, dass er irgendwie wieder in meinem Leben wirkt. Dass er mir Kraft gibt und dass er mich führt. Und dass ich wieder einfach erfahre, wie groß und wie mächtig er ist. Damit er auch durch dich wirken kann. Und damit er dich segnen kann. Damit du irgendwann bei ihm bist. Denn er weiß ganz genau, dass, wie es uns geht. Er war selber hier. Er hat das Leid und dieses Elend einfach gesehen. Er weiß ganz genau, dass du krank bist. Dass du Probleme mit dem Sabbat hast. Dass es auf der Arbeit nicht leicht ist. Dass du Schwierigkeiten mit der Familie, Stress hast. Ich weiß nicht noch, was dich beschäftigt. Ich weiß nicht, was dein Herz bewegt, aber ich weiß ganz genau, dass Jesus auf dich wartet. Lasst uns beten. Unser großer Gott, wir kommen jetzt vor dich und wir haben dich heute neu kennengelernt. Vater, ich danke dir so viel, dass du immer wieder uns rufst und auf uns wartest, egal was passiert. Wie der verlorene Sohn, der einfach zu dir, zu seinem Vater nach Hause rennt und nichts erwartet, aber alles kriegt. Vater, du siehst ganz genau jetzt die Herzen, die wieder sagen, Vater, ich möchte mich wieder für dich entscheiden. Weil du mir das gibst, was ich brauche. Weil ich irgendwann bei dir sein möchte, weg von diesem allen Bösen. Vater, nimm du diese Herzen, verändere diese Menschen, halte deine schützende Hand über sie und bleibe du bei ihnen und lass sie niemals vergessen, dass du direkt neben ihnen stehst und wartest, bis sie dich anschauen und zu dir zurückfallen. Vater, ich bitte dich das alles und wir danken und wir loben und preisen dich. Im Namen Jesu Christi. Amen.